Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, wieder einmal hier zu sein in der Evangeliumshalle. Ein Ort, der mir sehr vertraut ist, weil wir von der Studentenmission, der SMD, in jedem Oktober und dann auch bald wieder, in 3 Wochen, denke ich, wieder hier sind und die Evangeliumshalle mit Leuten aus ganz Deutschland füllen. Was habe ich hier auf dem Hebronberg nicht schon an wundervoller Gastfreundschaft erfahren? So oft bei vielen Tagungen, wo ich war im Haus Sonneck, wollen wir mal die nächste Folie nehmen? Da ist Haus Sonneck. Und als Repräsentantin ist Schwester Marianne hier und ich freue mich sehr, Schwester Marianne, denn Sie mit Ihrem ganzen Team, auch den Neuen, die dazugehören, sind ja wirklich eine gastfreundliche Mannschaft. Das spürt jeder, der ins Haus hineinkommt. Herzlichen Dank dafür, dass Ihr Haus offen steht und Ihre Herzen ganz besonders. Ich habe festgestellt, liebe Gemeinde, dass Gastfreundschaft einen doppelten Segen bereithält. Einen doppelten. Segen für den Gast und Segen für den Gastgeber. Für beide. Und Segen, das ist ja all das Gute, was Gott uns in unser Leben hineinschenkt. Was wir von ihm als Gutes empfangen. Aber ich vermute allerdings, dass Gastfreundschaft in unserer Gesellschaft immer weniger selbstverständlich ist. Wir leben in einer Zeit, in der das Wort Gasthaus so langsam aus unserem Sprachgebrauch verschwindet, haben Sie schon gemerkt. Wir sprechen von Hotels, von Restaurants. Und dann reservieren wir per Telefon einen Tisch oder buchen bei Booking.com eine Unterkunft für eine Nacht oder mehr. Ja, so ist es. Gasthäuser werden selten. Wir sind also Lichtjahre entfernt von dem, was im ersten Buch der Bibel uns als wunderbare Gastfreundschaftsgeschichte erzählt wird. Da tauchen wir ein in eine Zeit, in der Gastfreundschaft eine vollkommen lebenswichtige Tugend war, dort in der Welt der Nomaden, in ihren Zelten am Rande der Wüste im vorderen Orient. Was wir da lesen im 1. Mosebuch im 18. Kapitel, ist für mich eine der schönsten Geschichten von Gastfreundschaft und sie fordert mich auch persönlich in unserer Gastfreundschaft immer wieder heraus. Da heißt es, 1. Mose 18, Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich 3 Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte, »Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber. Ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch gleich Wasser bringen und dann könnt ihr eure Füße waschen und euch es bequem machen unter diesem Baum. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Denn wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen?« »Es ist gut«, sagten die Männer, »tu, was du vorhast.« Die Mittagshitze. Zeit der Siesta. Im Zeltlager des Nomaden Abraham rührt sich nichts. Alle Arbeit ruht, bis es draußen wieder langsam kühler wird. Der alte Abraham, er ist wahrscheinlich am Eingang seines Zeltes eingedöst. Mir würde das jedenfalls so geschehen. Im Schatten der Bäume liegt er und hält Mittagspause. Plötzlich wacht er auf, denn er hat Schritte gehört. Tatsächlich, da kommen Leute heran. Drei Männer erkennt er, Unbekannte. Es sind wohl Reisende, aber wieso, wie kann man in der Mittagshitze unterwegs sein? Das macht man doch in kühlen Morgen oder inzwischen kühlen Abend, doch nicht jetzt. Also, Abraham weiß es sofort, diese Leute brauchen unbedingt eine Pause, da ist er sich sicher. Uns Bibellesern wird schon im ersten Satz verraten, dass es Gott selbst ist, der zu Abraham zu Besuch kommt. Gott, der Herr, inkognito. In Begleitung zweier Gefährten. Aber ehrlich gesagt, davon hat Abraham gar keine Ahnung. Für ihn sind es erstmal Fremde. Und gerade deshalb rastet dann sofort sein Gastgeberinstinkt ein. Ja, sie brauchen eine sichere Raststätte, natürlich. Erholung und Erfrischung. Und so öffnet Abraham seinen Privatbereich für diese Fremden. Ganz selbstverständlich. Den Menschen auf der Durchreise Herberge zu geben, das war damals eine heilige Pflicht und eine große Ehre. Als wir heute Morgen beim Frühstück saßen, meine Frau und ich, lasen wir das Losungswort von heute und das passt. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Der Herr behütet die Fremdlinge, die, die in der Fremde unterwegs sind, stehen unter Gottes besonderem Schutz. Die lieben Gastfreundschaft, wie sie uns in der Bibel begegnet, hat in erster Linie damit zu tun, Menschen aufzunehmen, die das brauchen in dem Moment. Ich denke, das haben wir in unserer Wohlstandsgesellschaft leider weitgehend verlernt. Es ist natürlich schön, Familienangehörige und Freunde einzuladen zu sich nach Hause. Festliche Anlässe gibt es ja genug. Leute, die wir also gut kennen, Leute, mit denen wir eine gemeinsame Geschichte haben und die hoffentlich gut drauf sind, die sind eingeladen, die kommen zu uns, denen tischen wir auf, Cocktails und Torten, Braten und Brot, Desserts und Wein und Wasser, alles, was das Herz begehrt. Es soll an nichts fehlen und das ist gut so. Das ist gelebte, großzügige Gastfreundschaft, nicht wahr? Wir denken dabei also nicht in erster Linie an vom Leben erschöpfte Bedürftige, die Unterkunft brauchen, Ermutigung und Aufmunterung und ja auch eine kräftigendere Mahlzeit und menschliche Nähe. Und die Wärme unseres Hauses, die das alles brauchen, daran denken wir in erster Linie nicht, wenn wir Leute einladen zu uns. Zu biblischen Zeiten allerdings war das eine heilige Pflicht, Fremde als Gäste aufzunehmen. Menschen also, die ihr Zuhause verloren haben oder unterwegs waren in dieser unwegsamen Gegend. Menschen, die eventuell ihr Zuhause auch verloren haben. In unserer Zeit, nicht wahr, kommt das plötzlich ganz aktuell daher und wird auf dramatische Weise uns klar. Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen müssen, auch vor Dürren und Überschwemmungen auf der Flucht sind, die in ihrer Heimat nicht mehr leben können, die kein Zuhause mehr haben, weil da würden sie nicht überleben. Solche Heimatlosen, entwurzelten, bedürftigen Menschen kommen zu uns. Jetzt, in unserer Jetztzeit. Und bitten um Aufnahme. Ja, ich weiß, es gibt auch schwarze Schafe unter ihnen. Aber sollte uns das als Ausrede dienen, ihnen unsere Tür zu verschließen? Mir fiel ein, dass im Mittelalter, also vor über 500 Jahren, der Zisterzienserorden für seine Gastfreundschaft ganz besonders bekannt war überall im Land. Niemand wurde an der Klosterpforte abgewiesen. Wer gebeten hat, ein Bett zu bekommen, eine Mahlzeit, ein Reiseproviant für die nächste Wegstrecke, der war aufgenommen. Denn über vielen Klosterpforten stand der lateinische Spruch Porta patet magis cor. Und das bedeutet auf Deutsch, die Tür steht offen, mehr noch das Herz. Und das heißt doch, hier bist du willkommen. Mach dir keine Sorgen, wir nehmen dich auf. Nicht aus lästiger Pflicht, sondern aus christlicher Überzeugung. Letztlich aus Liebe zu dir als Mitmenschen und aus Liebe zu unserem Gott, der von sich aus ein großzügiger Gastgeber ist. Der erste Segen, liebe Gemeinde, kommt also den Gästen zugute. Durch uns als Gastgeber segnet Gott Menschen auf ihrem Lebensweg, die bei uns vorbeikommen. Tja, wo einen der Lebensweg so hinführen kann. Ich sehe unter uns einige, die gar nicht hier in unserem Werder oder Marburg oder Deutschland geboren sind, die hinzugekommen sind. Aber besonders denke ich jetzt in diesem Moment an die drei Inder, die am Tag nach dem letzten Osterfest vor unserer Tür standen. Drei Studenten aus Indien, die hier in Marburg zeitweise studieren, ein Semester oder ein Jahr vielleicht. Wir hatten sie eingeladen im Rahmen der Aktion Friends for Dinner, Freunde, die zum Abendessen kommen. Dieses ist ein Programm, das wird von der Studentenmission der SMD organisiert, in vielen Universitätsstädten in Deutschland, zu Ostern und zu Weihnachten, exklusiv für Studierende aus dem Ausland. Also, da klingelt es zur verabredeten Zeit, 18 Uhr, an unserer Tür. Drei junge indische Studis standen vor unserem Eingang. Es waren für uns völlig fremde Leute. Wir kannten nur ihre Namen, weil sie sich vorher per E-Mail angemeldet hatten. Sie können sich vorstellen, wir hatten, meine Frau Renate und ich, doch gewisse Herzklopfen. Und sicher auch unsere Gäste, die nicht wussten, was da vor ihnen, was sie erleben würden, wenn sie durch diese Tür gehen würden. Sie waren zum Essen eingeladen. Zum ersten Mal in einem deutschen Haus. So war es an unserem Tisch. Und wir hatten Sorge, ob ihnen denn unser deutsches Essen auch schmecken würde, das meine Frau vorbereitet hatte. Und ob wir vielleicht nach dem Essen mit ihnen etwas teilen könnten, was an diesem Osterfest, das da gerade gefeiert wurde, denn unser Herz bewegt hat, die Botschaft vom auferstandenen Jesus Christus, würden wir ihnen diese Botschaft irgendwie weitergeben können. Spannende Momente an diesem Abend im April, doch davon später etwas mehr. Unsere Abraham-Geschichte geht so weiter. Abraham also lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, schnell, nimm drei Backschüsseln von deinem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot. Dann lief er zum Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er holte Butter und Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug es hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente Abraham seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Wir merken, Abraham läuft zu seiner Höchstform auf als Gastgeber. Er rennt und läuft und tut und macht. Man spürt das richtig in dieser Geschichte. Seine Gäste zu bewirten, das war der Moment. Also nicht nur die Grundversorgung mit Wasser und Brot. Nein, Abraham bringt den gesamten Haushalt in Schwung mit seiner Frau und dem Dienstpersonal und tischt ihnen großzügig auf. Fladenbrot die Menge. Dazu Butter und Milch und einen sehr selten auf dem Tisch stehenden Kalbsbraten, wenn das keine Gastfreundschaft ist. Ja, das volle Programm fährt Abraham auf. Das war Mühe und Arbeit für ihn und seine Mannschaft da in den Zelten. Und da steckte auch ein ziemlicher materieller Wert drin. Das Beste ist gerade gut genug für die Gäste. Keine Almosen. Später, viel später, wird König David in seinem 23. Psalm seinen Gott mit den Worten loben: Du bereitest vor mir einen Tisch, sogar im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, von Gottes großzügiger Gastgeberschaft hat Abraham wohl seine eigene gelernt. Auch jenseits aller Pflichten und Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Denn Abraham weiß, ich bin ein Gast auf Gottes guter Erde. Gott hat mir gleichsam den Tisch gedeckt, und zwar reichlich. Darum möchte ich gern von all dem Guten weitergeben, was mir Gott in seiner Güte beschert hat. Liebe Gemeinde, ich finde, das ist eine sehr gute Motivation für Gastfreundschaft. Von Gottes Güte etwas weitergeben. Ich weiß allerdings aus eigener Erfahrung, und Sie wissen es vielleicht auch, dass sich in unsere Motivation für Gastfreundschaft schon mal auch andere Motive hineinmischen, nicht wahr? Zum Beispiel dieser Stolz, der in irgendeinem Winkel meines Herzens ist, den Gästen auch mal ein schönes Haus zu zeigen und den Garten und das alles drumherum, nicht wahr? Dann auch ein wenig anzugeben mit all dem, was bei uns so auf den Tisch kommt. Achtung, Achtung, denn es kann einen regelrechten Wettbewerb geben bei den gegenseitigen Einladungen. Wenn ich bei dem einen Würstchen gekriegt habe, muss es bei dem anderen, werde ich wohl Braten servieren. Also immer ein bisschen mehr. Oder die Erwartung einer Gegeneinladung. Wenn ich selbst bei jemanden zu Gast habe, erwarte ich vielleicht, dass ich auch mal eingeladen werde. Und wenn dann keine Gegeneinladung kommt, Enttäuschung. Überhaupt diese Frage nach der Verpflichtung. Kennen Sie die vielleicht? Sag mal, müssen wir die eigentlich einladen? Ja, ich glaube schon, also das erwarten die. Und dann die Frage nach Zeit und Geld. Denn Gastfreundschaft kostet genau das, Zeit, das alles vorzubereiten, das Haus zu richten, Essen kochen und, und. Und anschließend auch wieder alles aufzuräumen. Und Geld kostet es auch. Jeder Einkauf vor einer Gastfreundschaft wird teurer als der davor. Aber wissen Sie, was eine besonders heikle Frage ist? Sollen wir eigentlich Leute einladen, die wir eigentlich gar nicht so gut kennen? Wo wir keine Verpflichtung haben, sie einzuladen? Beispielsweise Leute, die neu in unsere Gemeinde gekommen sind? Oder Nachbarn, die da eingezogen sind, oder Berufskollegen, die neu sind, sollten wir die einladen? Habe ich doch keine Verpflichtung zu. Die laden mich auch nicht ein. Aber das kann man ja vorher nicht wissen, ob darin nicht der Anfang einer neuen, schönen Freundschaft liegt. Ja, es gibt viele Gründe, dass man am Ende dann doch keinen einlädt und allein bleibt. Aber meine Frau und ich haben die Erfahrung gemacht, dass die Investition von Gastfreundschaft sich reichlich lohnt und einem viele gute, auch geistliche Erfahrungen beschert. Weit über die eigene Familie, das eigene Umfeld hinaus. in die Nachbarschaft hinein, in die Kollegenschaft, ja auch in die Gemeinde hinein. Wir möchten diese Momente um den Tisch herum nicht mehr missen und auch nicht die Momente um unseren Wohnzimmertisch herum, wenn die Kleingruppe kommt aus unserer Gemeinde und wir miteinander die Bibel lesen. Dass das natürlich schon mal anstrengend sein kann, das liegt in der Natur der Sache. Aber wir haben immer wieder gemerkt, wie reich uns Gott dabei beschenkt. Es ist ein lohnender Einsatz, auch für uns. Darum, der zweite Segen kommt den Gastgebern zugute. Gott segnet uns Gastgeber mit Menschen, die er bei uns vorbeischickt. Ja, Gäste sind ein Segen. Und schließlich, ist Ihnen bei der Abraham-Geschichte schon aufgefallen, dass diese drei fremden Gäste gar kein Gastgeschenk dabei haben? Ist doch eigentlich üblich, zu zeigen, dass man dankbar ist für diese Einladung. Auch unsere drei Inder hatten ein Blümchen mit und einen Pralinenschachtel. Wir diese Geschichte allerdings weiterlesen, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, merken wir, dass diese drei Fremden doch ein Gastgeschenk dabei haben. Und was für eins. Nach der Mahlzeit sprechen nämlich diese drei Fremden eine Verheißung aus, die Abraham schon mal gehört hatte vor Zeiten und die jetzt ganz konkret wird. Die Verheißung, dass Abraham und Sarah noch in ihrem Alter Eltern werden sollen. Das war bisher eine völlig unbestimmte Verheißung, irgendwann einmal. Und jetzt bekommt diese Zusage ein Datum. Nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, dann ist hier Kindergeschrei. Was für ein grandioses Gastgeschenk. Hoffnung für eine kinderlose Ehe. Zukunft für den Fortbestand der Sippe. Freude und Glück für alle. Nur Gott kann so reichhaltig schenken. Und ich vermute, dem Ehepaar ist es in dem Moment gar nicht aufgefallen, was da eigentlich passiert. Dass sie in diesem Moment wirklich die Verheißung klar kriegen. Gottes Verheißung wird wahr. Und Abraham merkt immer noch nicht, dass er weit höheren Besuch zu Gast hat, als er es bisher wahrgenommen hatte. In unserer Schriftlesung vorhin aus dem Hebräerbrief haben wir es schon einmal gehört, was im Neuen Testament steht. Und heute, gerade heute, steht genau dieser Vers in dem Lehrtext unserer Losung. Da steht, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. In der Lutherbibel heißt es so, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Und das bedeutet doch, Gottes Wirklichkeit, Stichwort Engel, Gottes Wirklichkeit mischt sich hinein in unsere alltägliche Wirklichkeit, bei uns zu Hause. Wenn wir in seinem Namen unser Haus und unser Herz öffnen, als ob es Gott selbst wäre, dann werden wir seinen Segen empfangen. Dann beherbergen wir Boten Gottes, ja, geradezu ihn selbst. Wir begegnen also Gott nicht nur in einem Gottesdienst oder in unserer täglichen Andacht zu Hause. Nein, wir können ihm begegnen, wenn wir uns für Menschen öffnen, die Gott uns als Gäste anvertraut. Unsere Abraham-Geschichte endet mit einer interessanten Bemerkung. Die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Gut, dass Gäste auch wieder gehen, nicht wahr? Gastfreundschaft ist nämlich oft nur für eine bestimmte Zeit. Am besten in dem Moment, wenn es die Gäste besonders brauchen. Der katholische Religionsphilosoph Romano Guardini hat den schönen Satz geprägt, das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gibt auf dem Weg zum ewigen Zuhause. Gemeinde, das ist es doch. Das genau ist es. Einer schenkt dem anderen einen Moment der Rast und Ruhe im Namen Gottes. Ein Moment der notwendigen Erholung und liebevollen Zuwendung. Dann kann man getrost wieder aufbrechen und weiterziehen. Und besonders schön ist es, wenn dann noch deutlich wird, dieses menschliche Gasthaus ist nur eine Tankstelle auf dem Weg zum ewigen Zuhause bei Gott. Und damit Sie diesen Vers nicht vergessen, diesen Spruch von Guardini nicht vergessen, habe ich für Sie zu Hause gebastelt, bin ja Ruheständler, und habe Ihnen auf diese Karte geschrieben mit dem lateinischen Spruch drauf. Und wenn Sie mögen, können Sie sich am Ausgang gerne so eine Karte mitnehmen. Ach, unsere drei Inder übrigens haben wir nie wieder gesehen bisher. Dafür hatten wir aber dann anschließend einen ganz, ganz herzlichen Kontakt zu zwei Studentinnen aus Marokko. Da sehen Sie sie. Aya und Ilham. Ebenfalls im Rahmen von Friends for Dinner kamen sie zu uns. Sie haben uns nach Ostern noch dreimal besucht und beim dritten Mal haben sie auf eigenen Wunsch in unserer Küche für uns gekocht. Ein marokkanisches, traditionelles Essen, ganz köstlich. Und für das Essen haben sie sich dann marokkanische Feierkleider angezogen. Sie sehen es auf dem Bild. Und einmal waren diese beiden jungen Frauen auch mit uns im Gottesdienst in unserer Gemeinde. Und sie haben ein Lukas-Evangelium mit nach Hause genommen, nach Nordafrika. Und da sind sie jetzt wieder zu Hause mit dieser Erfahrung von Ostern und mit dem Neuen Testament. Wer weiß, was Gott noch mit ihnen vorhat. Ja, liebe Gemeinde, ich bin am Schluss. Gastfreundschaft schenkt Segen, einen doppelten Segen für uns selbst als Gastgeber oder wenn wir selbst Gäste sind woanders als Leute, die Gastfreundschaft empfangen. Für beide ist Gastfreundschaft ein Segen. Nun lasst uns miteinander singen, teilt das Brot mit anderen.